Das Thema lautet Raynaud-Syndrom, Diagnostik und Therapie. Und ich möchte ganz kurz mit der Pathophysiologie beginnen. Wie Sie wissen, kommt es beim Raynaud-Syndrom durch Kälte oder auch emotionalen Stress ausgelöst zu Durchblutungsstörungen in den Fingern oder Zehen oder akralen Körperregionen. Und das ist in erster Linie durch einen Vasospasmus, also durch Vasokonstriktion ausgelöst. Und da spielen unterschiedliche pathophysiologische Mechanismen eine Rolle. Es ist wahrscheinlich einerseits eine vermehrte Empfindlichkeit gegenüber einer noradrenergen Innervierung. Es ist wahrscheinlich auch eine verminderte Freisetzung von vasodilatatorisch wirksamen Substanzen. Wahrscheinlich spielt auch oxidativer Stress und eine Blättchenaktivierung eine Rolle. Beschrieben wurde das Raynaud-Syndrom ja zunächst einmal von Maurice Raynaud im 19. Jahrhundert als klinisches Phänomen sozusagen, das heißt als Weißverfärbung im Bereich der Finger. Und das hört sich so banal an, ist aber in Wirklichkeit ganz wesentlich, weil die Klinik des Raynaud-Phänomens letztlich das ist, was die Diagnose ausmacht. Das heißt, am Beginn aller Algorithmen oder diagnostischen Algorithmen, wo es um die Abklärung einer Raynaud-Symptomatik geht, steht immer das klinische Bild des Patienten. Und da werden im Wesentlichen drei Fragen sozusagen vorgeschlagen, die man dem Patienten stellen kann. Die eine Frage ist, besteht eine übermäßige Kälteempfindlichkeit? Die zweite Frage ist, verfärbt sich die Haut im Bereich der Finger oder Zehen unter Kälteeinfluss? Und die dritte Frage ist, die konkretisiert das Ganze noch etwas, verfärbt sich da die Haut weiß oder blau? Und wenn diese Fragen vom Patienten mit Ja beantwortet werden können, dann haben Sie in Wirklichkeit schon die Diagnose, dass ein Raynaud-Syndrom vorliegt. Das heißt, Sie brauchen eigentlich keine apparative Untersuchungsmethode, um das Raynaud-Syndrom zu diagnostizieren, sondern die Diagnose ist eine klinische Diagnose. Das, was dann in diesen Algorithmen weiter unten alles aufgelistet wird, da geht es um Differentialdiagnosen einerseits und andererseits um die Abgrenzung zwischen dem primären Raynaud-Phänomen und dem sekundären Raynaud-Phänomen. Und diese Abgrenzung primär versus sekundär, das ist das, was dann sozusagen in Folge durch Untersuchungen durchgeführt werden kann. Von allen Patienten, die sich bei Ihnen in der Ordination oder in der Spitalsambulanz mit einer Raynaud-Symptomatik vorstellen, ist der überwiegende Großteil der Patienten Patienten mit einer primären Raynaud-Symptomatik. Das heißt, von 10 Patienten haben 9 ein primäres Raynaud-Syndrom und nur eine Patientin hat ein sekundäres Raynaud-Syndrom. Die Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Raynaud-Syndrom können Sie im Prinzip schon beginnen in der Ordination oder in der Spitalsambulanz mit dem ersten klinischen Eindruck wieder. Und da gibt es einige Parameter, an denen man sich festhalten kann. Das eine ist einmal das Patientenalter, das eine Rolle spielt. Je jünger die Patientin mit einer beginnenden Raynaud-Symptomatik, desto wahrscheinlicher ist es ein primäres Raynaud-Syndrom. Auch eine symmetrische Verteilung, also wenn die linke Hand ähnlich wie die rechte Hand verteilt ist, dann ist das auch eher wahrscheinlich ein primäres Raynaud-Phänomen, also der sogenannte Morbus Raynaud, wo man keine zugrunde liegende Erkrankung feststellen kann. Wenn hingegen zum Beispiel digitale Ulzerationen da sind oder makro- wie auch mikrovaskuläre Veränderungen zu sehen sind bei diesen Patienten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um ein sekundäres Raynaud-Syndrom, also ein Raynaud-Syndrom basierend auf einer anderen Erkrankung, auf einer Grunderkrankung, zum Beispiel einer autoimmunologischen Erkrankung, handelt. Im Spektrum der autoimmunologischen Erkrankungen, die ein Raynaud-Syndrom, also ein sekundäres Raynaud-Syndrom machen können, steht an der Spitze die systemische Sklerose, also die Sklerotomie, das als solches ja eine relativ seltene Erkrankung ist, aber im Vergleich zu anderen Autoimmunerkrankungen oder Kollagenosen, die auch mit einem Raynaud-Syndrom vergesellschaftet sein können, ist die systemische Sklerose wesentlich häufiger damit verbunden. Das hat dazu geführt, dass in der frühzeitigen Diagnose der systemischen Sklerose, da gibt es die VEDOS-Kampagne, also die Very Early Diagnosis of Systemic Sclerosis, die Raynaud-Symptomatik oben ganz groß angeführt wird und das ist so quasi ein Red Flag, also wie ein Alarmsignal, das aufleuchtet, wo man daran denken sollte, dass es ein Patient sein kann, der eine systemische Sklerose hat. Die Abgrenzung, ob es dann wirklich eine Patientin oder ein Patient ist, der eine systemische Sklerose hat, gelingt dann häufig mit der Kapillarmikroskopie, also der Nagelfalz-Kapillarbeurteilung und mit der Bestimmung von Autoantikörper. Die Nagelfalz-Kapillarmikroskopie ist für den Patienten relativ unspektakulär, es tut nicht weh, es ist schonend und es ist nicht invasiv und man kann mit einer Auflichtmikroskopie beurteilen, einerseits die Kapillardichte und andererseits, wie die Kapillarform aussieht. Und hier sieht man manchmal Formveränderungen, die dann eben auf eine Mikroangiopathie hinweisen. Auf der anderen Seite werden auch Laboruntersuchungen durchgeführt und da werden zum Beispiel Autoantikörper, die antinuklearen Antikörper und entsprechende spezifischere Subsets bestimmt, die dann einen Hinweis geben können, ob eine entsprechende immunologische Grunderkrankung bei diesen Patienten vorliegt. Dass das assoziiert dann letztlich auch ist mit so einer Erkrankung, das konnte in vielen Studien gezeigt werden und ich habe hier eine relativ bekannte große kanadische Studie herausgegriffen, die immer wieder zitiert wird, die bereits vor 10 Jahren in Wirklichkeit publiziert wurde, wo ein großes Kollektiv mit Patienten mit Renosymptomatik untersucht wurde mit Kapillarmikroskopie und Laboruntersuchung und es konnte gezeigt werden, die wurden dann über 20 Jahre nachkontrolliert, dass die Patienten, die bei der Untersuchung auffällige Nagelfalzkapillaren hatten, insbesondere Riesenkapillaren und auch zum Beispiel ein ausgedünntes Kapillarbett oder eben immunologische Befunde wie antinukleare Antikörper oder hier sind aufgeführt die Topoisomerase 1 Antikörper, die in den meisten Labors als SCL70 Antikörper bezeichnet werden oder CCMB Antikörper, also die Antizentromer Antikörper. Wenn diese Antikörperbefunde positiv sind, dann spricht das sehr dafür, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass dieser Patient eine systemische Sklerose entwickeln kann, ebenso eben auch, wenn entsprechende Kapillarveränderungen da sind. Dass diese Assoziation aber nicht nur für die Diagnose einer Systemerkrankung gilt, sondern auch für die Prognose des Patienten relevant ist, das haben wir letztes Jahr in dieser Publikation zeigen können, wo wir ein relativ großes Kollektiv von Patienten mit Renosymptomatik, die bei uns an der Klinik vorstellig waren, das waren knapp 3000 Patienten, eingeschlossen haben. Und wir haben bei allen diesen Patienten Kapillarmikroskopieuntersuchungen und Laboruntersuchungen durchgeführt. Und das, was sich gezeigt hat, war, dass hinsichtlich der Mortalitätsprognose die Patienten, die positive Kapillarbefunde hatten, also eine Mikroangiopathie, und auch positive Antikörperbefunde hatten, ein signifikant schlechteres Überleben hatten. Das sind hier die Patienten bei den Frauen mit der blauen Kurve, die sozusagen deutlich früher verstorben sind als andere Patienten, die diese Auffälligkeiten nicht hatten. Interessanterweise, wie Sie sehen können an den Überlebenskurven, war diese Beobachtung bei den Männern nicht der Fall, wobei man sagen muss, dass Männer relativ seltener betroffen sind von einer Renosymptomatik und bei Männern die Prognose offenbar eher etwas schlechter ist sonst als bei Frauen. Ich möchte jetzt von diesen spezifischen Untersuchungen wieder einen Schritt zurückgehen zur Basis, zur klinischen Untersuchung, zum ersten Eindruck in der Ordination, in der Spitalsambulanz. Und das ist vielleicht ganz banal, aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass natürlich das Pulstasten zur Bestimmung, ob der Arteria radialis und ulnaris offen ist, ganz wichtig ist, weil es gibt Patienten, die kommen mit so einer Symptomatik und haben vielleicht einen distalen Radialisverschluss. Und die Kollateralisation über die Hohlhandbögen kann letztlich auch klinisch relativ gut mit dem Ellen-Test untersucht werden. Das heißt, Sie komprimieren die Arteria radialis und oder ulnaris, lassen eine Seite los und wenn Sie ein Bild haben, so wie hier auf dieser Folie, dann sehen Sie, dass die Rekapillarisierung auf einer Seite der Hand komplett fehlt, einfach weil die Kollateralen über die Palmarbögen nicht funktionieren. Also das wäre ein pathologisches Bild im Ellen-Test. Wodurch kann das passieren? Naja, wie schon erwähnt, durch distale arterielle Verschlüsse im Bereich der Palmarbögen zum Beispiel und da sollte man differentialdiagnostisch an das Hypotena- oder Tena-Hammer-Syndrom denken, das durch repetitive Alteration der Gefäße im Palmarbogen oder im Bereich des Handgelenks zustande kommt, wo es zu Gefäßschädigung und letztlich dann auch zu Gefäßverschlüssen kommen kann. Die Gefäße können zum Teil entweder aneurysmatisch aufgeweitet sein oder dann auch komplett verschlossen sein und man sieht dann manchmal so eigenartige Kollateralbilder wie hier dieses Korkenzieherbild im Bereich der Palmarbögen. Wenn Verschlüsse im Bereich des Handgelenks vorhanden sein sollten, sollte man daran denken, dass das nicht unbedingt durch äußeren Einfluss, durch die Arbeit des Patienten oder durch ein Trauma zustande kommen kann. Es kann auch iatrogen verursacht sein durch Punktionen in dieser Region und es werden in letzter Zeit immer häufiger Koronarangiografieuntersuchungen von radial durchgeführt mit radialen Schleusen, die hier auch Gefäßalterationen machen können. Und es wurde hier in dieser Publikation letztes Jahr gezeigt, dass es gar nicht so selten ist, dass man hier Dissektionen, dass man Gefäßverschlüsse sieht, dass man Spasmen sieht. Und es gibt Schätzungen, dass ca. 3-5% aller radialen Koronarangiografien nach 30 Tagen mit einem bleibenden Radialisverschluss dann einhergehen. Im Bereich des Handgelenks muss man natürlich auch an das Karpaltunnelsyndrom denken, das ja primär ein Nervenkompressionssyndrom ist, aber eben auch Gefäße komprimieren kann und in unterschiedlicher Häufigkeit mit einer akralen Ischämie verbunden sein kann. Da schwanken die Zahlen sehr stark. Das wurde hier mal in einer Übersichtsarbeit von vor 5 Jahren zusammengefasst. Sie sehen hier sehr alte Studien und sehr stark schwankende Prävalenzzahlen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß da wirklich die Prävalenz von einer Renault-Symptomatik tatsächlich ist. Die Kompression kann aber auch weiter proximal stattfinden bei Bändern oder Muskelzügen, die zum Beispiel im Bereich des Ellenbogens das Gefäß komprimieren können, wie hier auf diesen Bildern gezeigt. Stratus Ligament, Pronatoteris Syndrom, Lacertus Fibrosus Syndrom sind solche Erscheinungen. Das, was typisch ist, ist, dass wenn Sie die Patienten untersuchen, dass mit bestimmten Provokationsmanövern, also zum Beispiel Pronation-Supinationsbewegung oder Abbeugebewegung, die Hand würde abblassen würde. Die Kompression kann aber auch weiter proximal im Bereich der oberen Thoraxapertur stattfinden. Das sind die neurovaskulären Kompressionssyndrome oder Thoracic Outlet Syndrome, wo in Halsrippen zum Beispiel oder die Klavikel bzw. die Enge zwischen Klavikel und Skalenusmuskulatur oder Skalenusmuskelbäuche die Gefäße komprimieren können. Das können wir relativ gut demaskieren in der angiologischen Ambulanz mit oszillografischen Untersuchungen, wo Pulsoszillationen von den Extremitäten abgeleitet werden und mit dem Patienten bestimmte Bewegungsmanöver durchgeführt werden, wo man eben diese Ischämie dann demaskieren kann. Manche Verläufe sind allerdings natürlich schwerwiegender und da möchte ich auch auf entzündliche Gefäßerkrankungen eingehen, die Thrombangitis obliterans, die durchaus sehr schwere akrale Ischämien machen kann und auch zu schweren Ulzerationen führen kann. Sie sehen da Bilder eines Patienten, der vor kurzem bei uns in der Abteilung vorstellig wurde. Es sind meistens junge Patienten, meistens Raucher, meistens sind es Männer, wobei in letzter Zeit die Prävalenz bei Frauen auch etwas zugenommen hat. Man vermutet bei der Thrombangitis, dass es doch eine immunologische Genese hat. Und die Diagnose ist hier auch in erster Linie aus der Klinik. Also junge Patienten mit akral-distal betonten Gefäßverschlüssen. Und wenn Sie die angiografieren, dann sehen Sie Angiografiebilder wie hier auf dieser Folie gezeigt, wo es eben diese Korkenzieher-kollateral-ähnlichen Verlauf gibt und eben ganz eigentlich komplette Verschlüsse, wie hier zum Beispiel sämtliche Unterschenkelgefäße, wo man letztlich nur noch Kollateralen sieht. Anbieten kann man diesen Patienten leider relativ wenig, interventionell meistens kaum etwas und zum Stillstand der Erkrankung kommt es in Wirklichkeit nur mit dem Tabakrauchstopp der Patienten. Blaue Finger können natürlich auch embolischer Genese sein, digital adrelle Embolien kommen vor und können auch durch Gefäßuntersuchungen demaskiert werden, indem Oszillationen im Bereich der Finger abgeleitet werden. Hier sehen Sie ein Fingeroszillogramm, die blauen Kurven sind die Finger der linken Hand, die roten Kurven die Finger der rechten Hand und Sie sehen hier, dass im Bereich von 2 Fingern keine Pulsationen ableitbar sind, was sozusagen für digital adrelle Embolien spricht. Man sollte immer daran denken, hier die Emboliequelle zu suchen. Das kann natürlich entweder aus dem Herz stammen oder zum Beispiel aus vorgeschalteten Stenosen oder Plaques oder zum Beispiel natürlich auch aus Ulzerationen im Bereich der Aorta oder thrombotischen Ablagerungen in dieser Region. Diese Embolien müssen aber nicht komplett thrombotisch sein. Es gibt auch Patienten, die ein sogenanntes Cholesterin-Embolie-Syndrom haben. Das ist etwas, was relativ einen drastischen Verlauf nehmen kann und häufig nach Kathetereingriffen, sei es jetzt peripheren Kathetereingriffen oder Herzkatheterinterventionen vorkommt. Und das führt dazu, dass es zu multiplen Embolien kommt in verschiedenste Gefäße. Es betrifft häufig die Füße, kann aber auch andere Körperregionen betreffen, sind oft sehr schmerzhafte Läsionen, führt zu so Livedo-Reticularis ähnlichen Veränderungen der Haut, kann zu größeren ausgedehnten Hautnekrosen auch führen und kann auch in die Organe bzw. im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen, kann zum Visusverlust führen, zum Nierenversagen bzw. zur mesenteriellen Ischämie und letztlich mit einem sehr dramatischen Verlauf für die Patienten verbunden sein. Diagnostisch ist es auch hier nicht immer ganz so einfach, das zu diagnostizieren. Manchmal hilft die Klinik, die Anamnese, der Verlauf sozusagen, was stattgefunden hat bei den Patienten. Manchmal hilft auch die Laboruntersuchung, eine Eosinophilie im Labor oder eine Eosinophilurie in der Harnuntersuchung können hier hinweisgebend sein. Wenn wir bei den kränkeren Patienten sind, möchte ich auch noch kurz auf das dialyseassoziierte Still-Syndrom eingehen, etwas, was bei Dialysepatienten, bei Nierenpatienten vorkommt und auch blaue Finger machen kann oder ebenso wie hier Finger mit großen Ulzerationen und letztlich auch Fingeramputationen verursachen kann. Wodurch kommt das zustande? Das sind Patienten, die einen Dialyseschand haben, wo es zu Stenosen im Bereich der schandzuführenden Arterie oder distal kommt, dadurch der Schandfluss vermehrt ist und das Blut sozusagen aus dem Fingern aus der Hand abgesaugt wird. Oder wenn der Schand sozusagen zu groß ist, die Anastomose zu groß ist, kann dadurch auch zu viel Blut quasi abgesaugt werden. Das kann für die Patienten sehr schmerzhaft sein, eben mit entsprechender Klinik auch verbunden sein und kann duplexonografisch häufig sehr gut dargestellt werden, weil man da die unterschiedlichen Flussrichtungen in den Gefäßen bezogen auf den Schand sozusagen darstellen kann. Man kann das Ganze auch wieder oszillografisch diagnostizieren, so wie Sie hier unten sehen, wo man im Bereich der betroffenen Extremität keine Pulsoszillation sieht, weil die Ischämie da ist. Wenn man den Schand kurz abdrückt, dann sieht man wieder, dass Oszillationen auftauchen. Zu guter Letzt möchte ich auf die substanzeninduzierten Ischämien eingehen. Auch das kann sozusagen agral-distal betonte Ischämien machen. Und der Ergotismus ist Gott sei Dank heutzutage eigentlich nicht wirklich ein Problem. Es gibt noch immer natürlich ergotaminhältige Medikamente zur Migränetherapie oder Uteruskontraktion, die aber eigentlich in der Praxis kaum mehr eingesetzt werden. Aber das sieht man schon immer wieder häufiger, zumindest innerklinisch, dass Patienten, die hohe Katecholamindosen bekommen, Noradrenalin zum Beispiel kombiniert mit Vasopressin, dass das schwere agral-distal betonte Ischämien macht, ohne dass da tatsächlich wirklich gröbere Gefäßverschlüsse vorliegen. HIV-Medikamente können auch agrale Ischämie machen, da ist vor allem das Ritonavir das Medikament, das so etwas verursachen kann, und Tyrosinkinase-Inhibitoren bei Patienten mit CML zum Beispiel, die das bekommen, die haben häufig auch agral-distal betonte Ischämien. Und dann natürlich auch der Substanzenabus, allen voran das Kokain und Marihuana, die letztlich wahrscheinlich einerseits Spasmen verursachen, vor allem das Kokain und das Marihuana, das wahrscheinlich entzündliche Veränderungen ähnlich einer Thrombangitis macht und dadurch entsprechend distal agrale Gefäßverschlüsse verursachen kann. Als Letztes möchte ich auf die Therapiekonzepte eingehen. Da gibt es leider, muss man ehrlicherweise sagen, nicht sehr viel. Es gibt sehr viele Studien dazu und es gibt auch viele Übersichtsarbeiten. Ich habe das versucht, in einer Folie für Sie zusammenzufassen und da ein bisschen einen Algorithmus sozusagen hineinzubringen. Am Beginn, glaube ich, steht die Klinik und die diagnostische Abklärung. Und da geht es wirklich darum, die Patienten gut und genau zu anamnestizieren, woher die Symptomatik kommt und womit es assoziiert ist. Danach, bei allen Rhinopatienten ist ganz wichtig das Einhalten von Allgemeinmaßnahmen. Das heißt, so banal es klingt, aber es hilft wirklich, den Wärmeverlust meiden, mit Handschuhwärmern, mit Schuhwärmern und auf die Hautpflege achten, dass die Haut fettig ist, dass es zu keinen Einrissen oder zu keinen Ulzerationen kommt. Wenn es dann doch notwendig ist, Medikamente zu geben, wird in den meisten Übersichtsarbeiten als erster Schritt ein Calciumkanalblocker empfohlen. Da bietet sich an, zum Beispiel das Adalat in der Dosierung 10 bis 30 Milligramm, 2 bis 3 Mal pro Tag, wenn es der Patient verträgt. Und wenn das nicht ausreicht, wäre der nächste Schritt einen Phosphodiesterase-Hemmer dazugeben. Da ist es nur schwierig sozusagen mit der Bewilligung, das zahlt in den meisten Fällen die Krankenkasse nicht. Alternativ kann man einen Angiotensin-Rezeptorblocker, zum Beispiel Losartan, dazugeben. Serotonin-Reuptake-Inhibitoren werden auch empfohlen, zum Beispiel Fluoxetin oder topische Nitrattherapie, also dass man hier Salben verwendet, die man dem Patienten anbieten kann. Und der nächste Schritt, wenn das auch nicht reicht, ist dann sozusagen die V-Prostanoidgabe, also Prostaglandin-Infusionen, die man dem Patienten geben kann, und die Analgesie, wenn es mit starken Schmerzen verbunden ist. Wenn digitale Ulzerationen, Infektionen vorhanden sind, dann natürlich die Antibiose. Und in der Mitte besteht dann letztlich natürlich die Behandlung der Grunderkrankung, weil das sind dann in den meisten Fällen Patienten, die doch sozusagen eine sekundäre Genese der Rhinosymptomatik haben. Es gibt dann noch viele andere Medikamente und Substanzen, die man dazugeben kann. Man kann erwägen, eventuell einen Blättchenfunktionshemmer dazuzugeben, also Thromboas oder Clopidogrel. Die Evidenz dazu ist sehr dünn, muss man sagen. Man kann das Bosentan als Endothelin-Rezeptor-Antagonisten dazugeben. Da hat es 2 Studien gegeben, die Dual-1 und die Dual-2-Studie. Das reduziert die Häufigkeit von Ulkusrezidiven bei Patienten mit systemischer Sklerose und ist auch nur in dieser Indikation zugelassen. Den neueren Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, das Macitentan oder Opsumit ist der Handelsname, da waren die Studien negativ, also das hat dafür keine Indikation. Chirurgische Vorstellung, vor allem wenn größere Nekrosen da sind, Sympathektomie, zervikal oder digital, ist letztlich natürlich auch eine Option für Patienten mit einer schweren Symptomatik. Ich darf jetzt abschließend zusammenfassen, das, was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass es grundsätzlich eine große Zahl unterschiedlicher Ursachen gibt, die eine Renault-Symptomatik oder eine akrale Ischämie machen können. Am häufigsten haben Patienten mit Renault-Syndrom ein primäres Renault-Phänomen, vor allem wenn es jüngere Patienten sind, und diese Patienten brauchen in den meisten Fällen keine Therapie. Die Diagnose gelingt in den meisten Fällen durch eine gute klinische Untersuchung bzw. die Anamnese des Patienten. Man braucht keine apparative Diagnostik bei den meisten Patienten. Eine Abklärung vor allem bei Patienten mit schwerer Renault-Symptomatik, glaube ich, sollte in Zentren, in Gefäßzentren erfolgen, wo auch eine Zusammenarbeit mit einer rheumatologischen Abteilung da ist und das interdisziplinäre Patientenmanagement mit einer chirurgischen Abteilung, Gefäßchirurgie, plastischer Chirurgie, ist bei Patienten mit Ulzerationen und so weiter, glaube ich, ganz wichtig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.